23.12. Oh, ho, ho, ho.
Oh, manchmal wünsche ich mich zurück in die Zeit, in der ich gedacht habe, dass Zeit noch so lange ist und die nicht an einem vorbeizieht wie ein D-Zug. Opa erzählt vom Krieg, ich weiß. Auffälliges Ablenkungsmanöver. Die AfD versuchte, den Anschlag von Magdeburg migrationspolitisch zu instrumentalisieren. Als klar war, dass der Täter mit der AfD sympathisierte, vollzog sie die Wende. Für Politiker wie Ulrich Siegmund war die Sache binnen Stunden klar. Man muss aussprechen, was auszusprechen ist, dass vor 2015 solche Bilder in unser Land und in unsere Kultur undenkbar waren, sagt der AfD-Fraktionschef im Landtag von Sachsen-Anhalt über den Anschlag von Magdeburg in einem auf X geposteten Video. In atemlosem Ton und improvisiert im T-Shirt aufgenommen, suggeriert seine Analyse schwere Betroffenheit. Seit 2015, als die CDU unsere Werte verraten hat, müssen wir mit solchen Bildern leben. Und das möchte ich einfach nicht. Zitat Ende. Endlich müsse man mal, Zitat, Ross und Reiter benennen und dafür sorgen, dass wir solche Bilder nie wieder in Deutschland erleben müssen, sagte er in anklagendem Kundgebungstun. Siegmunds unausgesprochenes Fazit, die Migranten sind schuld. Kein Zweifel, dass Taleb A. am Freitagabend in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt mit seinem Auto 5 Menschen tötete und mehr als 200 verletzte, ist furchtbar. Ein Tatmotiv des Bernburger Arztes mit saudischen Wurzeln war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht im Ansatz bekannt. Dennoch dauert es nach den Eilmeldungen von Freitagabend nur kurz, bis AfD-Politiker aller Ebenen die Erregungsmaschine anwarfen. Ebenfalls nicht lange dauerte es, bis die Parteifunktionäre ihre Kommunikation anpassten, weil sich der Täter als Freund der Partei erwies. Von der Kritik an der Migration schwenkte man zu Vorwürfen an die Sicherheitsbehörden, vor allem an verhassten Inlandsgeheimdienst, der die rechtsradikale AfD seit mehreren Jahren beobachtet. Der Verfassungsschutz hätte den Täter auf den Schirm haben müssen, habe aber versagt, so der Tenor. Upsi! Die Opfer von Magdeburg gehen auf das Konto der verfehlten Migrationspolitik der Altparteien. Ließ zunächst am Freitagabend der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Landtag, Tobias Rausch, als Mitteilung verschicken. Der Chef der Jungen Alternative, Hannes Gnauk, verbreitet ein völkisches Posting mit einer KI-Blondine, die fordert, es reicht, schiebt sie alle ab. Die stets hochmobile Parteijugend rief zur Mahnwache in Magdeburg, bringt Kerzen und Blumen mit. Der Europaabgeordnete und Außenpolitiker Peter Beistron verschickte das Bild einer Überwachungskamera, das den Anschlag zeigt, ergänzt um einen Post von Elon Musk. Nur die AfD kann Deutschland retten. AfD-Chefin Alice Weidel zeigte sich in einem Post erschüttert und fragte, Zitat, wann hat dieser Wahnsinn ein Ende? Kurz nach dem Anschlag passt die Tat perfekt in die Erzählung der rechtsextremen AfD, mit der die Partei seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 gegen Migration Stimmung macht. Ein Mann, der aus einem muslimisch geprägten Land stammt, ein Araber, greift im christlich geprägten Deutschland mit einem Auto einen Weihnachtsmarkt an. Für alle Migrationsfeinde war in diesem Moment klar, der Angriff von Magdeburg ist Breitscheidplatz Teil 2. Ein neuer Terrorakt nach dem Muster des tunesischen Asylbewerbers Anis Amri, der 2016 in Berlin in einem gestohlenen Truck durch einen belebten Weihnachtsmarkt pflügte und 13 Menschen tötete. Doch dann wurde bekannt, dass der Täter Taleb A. schon 2006 nach Deutschland gekommen war, zur Ausbildung, und nicht nach 2015 als Flüchtling. Dass er später zwar Asyl beantragte, aber integriert war, Deutsch sprach, in einem Fachkrankenhaus Geld als Mediziner verdiente und dass er mit der AfD sympathisierte, dass er ein Aktivist war, ein reichweitenstarker Twitterer. Ein Post vom 18. Juni 2016 machte die Runde. Ich und AfD bekämpfen den gleichen Feind, um Deutschland zu schützen, schrieb er da auf Social Media. Es wurde bekannt, dass Taleb A. ein Islamhasser war. Er wollte mit der AfD Kontakt aufnehmen, um eine Ex-Muslim-Akademie zu gründen, schrieb er. Er bezeichnete sich im Zeit-Interview 2023 selbst als der aggressivste Islamkritiker. Kritik am Islam, Deutschland schützen, den gleichen Feind wie die AfD. Betrachtet man den Verlauf der Kommunikation, lösten die Erkenntnisse in der AfD offenkundig schwere Irritation aus. Der Täter von Magdeburg? Ein Mann aus der eigenen Anhängerschaft? Für die Partei muss das nach einem Super-GAU geklungen haben. Denn seit Jahren ist die AfD dem Vorwurf ausgesetzt, durch ihre Politik, durch das Reden und Handeln ihrer Spitzenleute Gewalt gegen Minderheiten und Migranten zu begünstigen. beeilte sich, die Parteiführung zu versichern. A sei kein Mitglied der Partei. Er war auch nie einen Antrag auf Aufnahme gestellt. Am Samstagvormittag ging die Bundesspitze der AfD mit einer allgemein abgefassten Reaktion auf Nummer sicher. Sie äußerte Betroffenheit und dankte Einsatzkräften, Nothelferinnen, Pflegenden und Ärzten, um im Anschluss ihre Kraft darauf zu wenden, von dem Täter und seiner Sympathie für die AfD abzulenken. Fortan war nicht mehr der Täter im Fokus der Partei. Man konzentrierte sich jetzt auf die Opfer. Eiligst wurde ein Kranz bestellt, eine Fahrt nach Magdeburg organisiert. Man wollte früh an der Seite der trauernden Magdeburger stehen, die seit dem Vorabend am Tatort Blumen und Kerzen ablegten. Kurz nach Samstagmittag legte AfD-Bundeschef Tino Schrupalla einen Kranz vor der Magdeburger Johanneskirche ab. Mit dabei Landesfraktionsvize Siegmund und mit dem schnellen Videoposting vom Tatabend. Doch der Trauerakt diente nur als Transportmittel für die neue Strategie. Sichtlich bemüht war man nun, maximale Distanz zu schaffen zwischen Partei und Täter, der nun als Islam- und Deutschlandhasser bezeichnet wurde. Bereit zur blutigen Rache. Man lenkte hinüber zur Verantwortung von Polizei und Geheimdienst. Versagt hätten die Sicherheitsbehörden, betonte Schrupalla. Nach der Kranzniederlegung am Tatort. Sie hätten eine Warnung der Saudis ignoriert, den Täter nicht auf dem Zettel gehabt. Die Frage nach womöglichen Fehlern der Sicherheitsbehörden ist angesichts der Warnungen aus Mittelosten nicht abwegig. Für die AfD aber ist sie eine Strategie, abzulenken von der eigenen Mitverantwortung für das gesellschaftliche Klima, in dem der Alltag wieder stärker durch Gewalt geprägt ist als noch vor einigen Jahren. Der Verfassungsschutz beobachtet AfD-Mitglieder, statt sich mit Gefährdern zu kümmern, sagte Schrupalla nach dem Anschlag. Mir kommt die Galle hoch, wenn ich das hier lese. Mir kommt es wirklich hoch. Ich habe nicht genug Beleidigungen in meinem Repertoire, um diesen abscheulichen Menschenfeinden zu sagen, was ich von ihnen halte. Und ich habe eine Menge kreative Beleidigungen im Repertoire. Auch Tobias Rausch, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landesfraktion, will keine Verbindungen sehen zwischen Täter und AfD. Der Angriff, Zitat, hat gar nichts mit der AfD zu tun und wäre zu verhindern gewesen, wenn Regierung und Geheimdienste ihre Arbeit richtig gemacht hätten. Ja, wenn man die scheiß AfD-Anhänger noch ein bisschen genauer beobachtet hätte. Denn er war einer davon. Offensichtlich. Im Verlauf des Samstags formierte sich aus dem Landeschef Martin Reichert, Bundeschefin Weidel und weiteren AfD-Funktionären ein großer Chor, der unisono die Verantwortung auf die Behörden abwälzte. Um diese Strategie zu untermauern, beantragte die Partei Sondersitzungen der Innenausschüsse im Landes- und Bundesparlament für die kommenden Tage. Wenn sie ihre Tonlage jetzt verschärfen, reagieren die AfD-Amtsträger letztlich auch auf die Beschlüsse oder Bedürfnisse der Anhänger ihrer Partei. Exemplarisch zeigt sich das an der ersten Reaktion Schrupallas auf den Anschlag, der am Freitagabend Opfern, Verletzten und Angehörigen nur Mitgefühl ausgesprochen hatte. Unter seinem Posting schossen sich allerdings Kritiker auf den Parteichef ein. Man forderte angesichts der weichen Wortwahl seinen Rücktritt und empfahl den Eintritt in eine, Zitat, beliebige Altpartei. Gerade im beginnenden Wahlkampf kommt das in der AfD nicht gut an. Ich habe das in meinen letzten Nachrichten schon gesagt und ich möchte das nur wiederholen. Die sofortige Instrumentalisierung dieser menschenfeindlichen Gruppe von Rechtsextremen und Faschisten hat sich aber ganz schnell um 180 Grad gedreht, um den angeblichen Verdacht, dass der Täter auch nur Sympathien mit der rechtsextremen Partei hat, die er offen bekundet hat, dass man das ja schnell mal zu einer Distanz aufbauen sollte. Abartig. Widerwärtig, unmenschlich. Ich habe so viele Bezeichnungen dafür, aber keine davon trifft auch nur im Entferntesten das, was ich empfinde, wenn ich das hier lese. Die Reaktion danach war ein einziger Versuch, das Ganze zu instrumentalisieren. Ein einziger Versuch, mit dem Leid der Opfer die Wut in Stimmen für diese Partei zu kanalisieren. Das war der Versuch. Und es war so offenkundig stümperhaft, weil man sich danach auf der Stelle umgedreht hat, um das Ganze irgendwie in eine andere Richtung zu lenken. Widerwärtig. Also fallt nicht darauf rein. Bei vielen, die dieses Format gucken, oder bei allen, muss ich mir eigentlich keine Sorge machen. Aber es ist wichtig, die Fakten dazu zu kennen. Und wer jetzt Frustration spürt und sich auch ein bisschen überfordert fühlt und immer wieder den Gedanken hat, wie es sein kann, dass zwischen 17% und 19% der Bevölkerung eine rechtsextreme Partei wählen, die so solche Methoden anwendet. Für den habe ich ein Video. Beim gestrigen Spiel von RW Essen gegen VfB Stuttgart gab es eine Schweigeminute. Und ich möchte euch diesen Clip nicht vorenthalten, weil das zeigt, wie die Situation wirklich aussieht.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme.
Ja, vielen Dank für Ihre Anteilnahme. Einer, der von den zehntausenden Leuten da mal ganz kurz wegrasiert wurde. Stabil. Die Ordner haben ihn auch rausgezogen und er hat eine Strafanzeige gegen wegen Volksverhetzung bekommen. Zu Recht. Er hat vielleicht noch das ein oder andere bekommen, aber das weiß niemand genau. Wie das Gesundheitswesen vom Fax Abschied nimmt. Über 20 Jahre wurde debattiert. 2025 soll die elektronische Patientenakte nun endlich kommen. Die Einführung war organisatorisch eine enorme Herausforderung. Der zentrale Streitpunkt? Natürlich der Datenschutz. Also 2025 kommt sie dann endlich, die elektronische Patientenakte, nach unzähligen Debatten darüber, wie das mit dem Datenschutz gemacht wird. Und vielleicht kommt sie jetzt auch noch nicht, weil irgendwer sich querstellt, aber wir werden sehen, ich wollte euch das nicht vorenthalten, so einen kleinen Auszug dazu, dass sie dann wohl jetzt fürs nächste Jahr angesetzt ist. Das aus dem Deutschlandfunk. Hat ein bisschen gedauert, aber ist jetzt da. Von der Techniker Krankenkassenstatistik. Krankmeldung auf neuem Höchststand. Der Krankenstand bei Deutschlands größter gesetzlicher Krankenkasse, der Techniker Krankenkasse, hat ein neues Rekordhoch erreicht. Von Januar bis November waren versicherte Erwerbstätige im Schnitt 17,7 Tage krankgeschrieben. Länger als in den beiden Jahren zuvor. Der Krankenstand in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Das ergibt eine Statistik der größten gesetzlichen Krankenkasse, der Techniker Krankenkasse. Demnach waren die bei der Techniker Krankenkasse versicherten Erwerbspersonen in den ersten 11 Monaten des Jahres im Schnitt 17,7 Tage krankgeschrieben. In den Jahren 2023 und 2022 seien es jeweils 17,4 Fehltage gewesen. 2021 noch 13,2. Vor der Corona-Pandemie 2019 wurden in den ersten 11 Monaten lediglich 14,1 Fehltage registriert. Hauptursache für die Fehltage sind nach wie vor Erkältungsdiagnosen wie zum Beispiel Grippe, Bronchitis und auch Corona-Infektion, sagt der TK-Vorstandsvorsitzende Jens Baas. Zitat: An zweiter Stelle stehen psychische Diagnosen wie Depression oder Angststörung. An dritter Stelle Krankschreibung aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Einer bundesweiten Befragung im Auftrag der Techniker Krankenkasse zufolge gehen viele Menschen in Deutschland verantwortungsbewusst mit Erkältungskrankheiten um. Sie achten darauf, ihre Mitmenschen nicht anzustecken. Bereits bei ersten Anzeichen einer Erkältung wie Kopf- und Halsschmerzen oder Schnupfen geben 77% an, soziale Kontakte zu vermeiden, sofern es ihnen möglich ist. Auch Orte, an denen sich viele Menschen aufhalten, werden nach Möglichkeit von 71% der Befragten im Krankheitsfall vermieden. Dies häufig von Frauen, 74%. Als von Männern, 67%. Viele Menschen hätten offenbar das Bewusstsein aus den Pandemiezeiten behalten, so der TK-Chef Baas. Der Befragung zufolge werden einige der Corona-Schutzmaßnahmen auch heute noch im Krankheitsfall angewendet. So informieren 43% der Befragten in der Regel andere Menschen, mit denen sie zuvor Kontakt waren, über ihre Erkältung. In der Altersgruppe der unter 40-Jährigen gibt jede zweite anderen Bescheid, wenn er oder sie erkältet ist. Eine Maske tragen noch 29% der Befragten im Krankheitsfall. Das aus einem Artikel der Tagesschau. Ich persönlich, ich habe das auch schon in einem Süddeutschen oder Zeitartikel eines Interviews mit dem Mercedes-Chef gesehen, weil der Mercedes-Chef gesagt hat, Deutschland hat viel zu viel Krankschreibung, da müssen wir was machen. Die telefonische Krankschreibung muss wieder abgeschafft werden. No joke, könnt ihr nachlesen. Deswegen war mir klar, dass es wahrscheinlich auch noch eine statistische Erhebung geben wird. Und hier ist sie dann auch. Für mich, ja, wenn Leute krank sind, sind Leute krank. Dass die Statistik jetzt anders aussieht, ist in meinen Augen einfach nur ein Zeichen dafür, dass Leute jetzt bewusster und besonnener mit ihrer Krankheit umgehen, als sie es vorher getan haben oder dass sie einfach mehr krank sind als vorher. Ich verstehe also nicht wirklich, also das kann man erheben, aber ich ziehe daraus jetzt nicht irgendwelche Schlüsse von wegen, die Leute müssen das oder dieses tun. Krank sein heißt krank sein und da möchte ich an dieser Stelle einfach allen Leuten, die sich jetzt gerade vielleicht krank gemeldet haben oder die sich nicht so gut fühlen, gute Besserung wünschen. In der Tagesschau, vermummte greifen linke Aktivisten in Görlitz an. In Görlitz haben Vermummte am Wochenende eine Gruppe linker Aktivisten angegriffen und teils zusammengeschlagen. Zwei der Tatverdächtigen sind der Polizei bekannt. Sie werden der rechtsextremen Szene zugeordnet. Mehrere Rechtsextreme haben in Görlitz in der Nacht zum Sonnabend eine Gruppe von 5 Menschen angegriffen. Das sächsische Landeskriminalamt geht von 6 bis 8 Tatverdächtigen aus. 3 Personen sei bei dem Angriff verletzt worden. 2 Tatverdächtige hatten die Polizei in Tatortnähe aufgegriffen. Laut LKA wurde bei deren Untersuchung unter anderem Schutzhandschuhe und Pyrotechnik gefunden. Die beiden seien Polizei bekannt und der rechtsextremistischen Szene zugeordnet. Die Sonderkommission Rechtsextremismus des LKA ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die aufgegriffenen Tatverdächtigen seien zwar in polizeilicher Obhut gewesen, aber wieder entlassen worden, sagte LKA-Sprecherin Sylvain Reiche. Unter den Angreifenden waren nach eigener Aussage von Betroffenen auch zwei Kommunalpolitikerinnen der Linken. Mehrere Augenzeugen schilderten den Vorfall. Nach Angaben der Polizei hatte eine Gruppe von Rechtsextremen zunächst Pyrotechnik und Flaschen auf eine Gruppe von Linken geworfen. Die Flaschenwürfe gingen demnach daneben. Dann hätten die mutmaßlichen Täter auch mit Tränengas angegriffen und zugeschlagen. Der Landesverband der Linken hat nach Angriff ein konsequentes Vorgehen der Polizei gefordert. Ein Sprecher erklärte, es sei vollkommen unverständlich, dass die mutmaßlichen Täter kurz nach ihrer Festnahme sofort wieder gehen durften. Er kündigte an, im Landtag eine Aufklärung zu fordern. Der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Urso verurteilte die Tat. Gewalt und politischer Extremismus in jeglicher Form haben in unserer Stadt keinen Platz, betonte der CDU-Politiker. Ich finde es sehr interessant, dass der CDU-Politiker es nicht schafft zu sagen, rechtsextreme Angriffe haben in unserer Stadt keinen Platz, sondern dass er es immer noch schafft, hier das Hufeisen zu werfen. Schade. Unter den Angegriffenen war auch Samara Schrenk. Sie ist im Görlitzer Kreisverstand der Linken und organisiert als Gründerin und Vorsitzende des Bündnis Klare Kante in Görlitz Demos gegen Rechtsextremismus. Daran hatten besonders viele Menschen teilgenommen, nachdem Korrektiv im Januar über ein Treffen von AfD-Politikern mit Neonazis berichtet hatte. Schrenk berichtet auf Nachfrage, dass sie und ihre Begleiter in der Berliner Straße Ecke Schulstraße, ganz in der Nähe des Büros der Görlitzer Linken, auf die Gruppe getroffen seien. Ganz viele maskierte Männer standen uns auf einmal gegenüber. Sie hätten sofort angegriffen und mit Flaschen geworfen. Schrenk glaubt, 8 bis 10 direkte Angreifer gesehen zu haben und noch 3 weitere Mitglieder der Gruppe in einem Auto. Wir liefen dann in die Schulstraße rein und dann lag auch schon eine Freundin von mir auf dem Boden und wurde von denen zusammengeschlagen, berichtete Schrenk weiter. Auch jene Freundin sei in der Kommunalpolitik der Linken aktiv. Kurze Zeit später sei auch sie selbst angegriffen worden, so Schrenk weiter. Als ich auf dem Boden lag, wurde dann auch noch auf mich eingetreten. Man hat einfach gemerkt, dass gar keine Hemmschwelle mehr da ist. Auch gegen die männlichen Personen aus der Gruppe linker Aktivisten wendeten die Täter Gewalt an. Ein Video, das dem MDR vorliegt, zeigt, wie 3 vermummte Männer in der Schulstraße gegen Mitternacht auf einen Mann zugehen, der rückwärts von ihnen wegläuft. Einer der mutmaßlichen Neonazis schlägt ihm ins Gesicht. Als der Mann wegläuft, tritt einer der mutmaßlichen Täter ihm in den Rücken. Nach dem Bericht eines Augenzeugens lag kurz vor der Aufnahme eine Frau schreiend auf dem Boden, während mindestens 4 maskierte Männer ganz in ihrer Nähe zu sehen waren. Alles sei sehr schnell gegangen. Insgesamt seien 3 Personen aus ihrem 5-köpfigen Gruppe zusammengeschlagen worden, so Schrenk. Die 3 kamen nach dem Angriff in ein Krankenhaus und wurden untersucht. Offenbar hatten sie Glück im Unglück. Wir sind alle nicht schwer verletzt, sagte Schrenk. Eine Person habe eine Platzwunde im Gesicht, eine andere eine Wunde an der Stirn und eine Schwellung im Gesicht. Sie selbst habe geprellte Rippen und einen geprellten Ellbogen. Außerdem sei ihr Gesicht angeschwollen gewesen, weil sie Pfefferspray abbekommen habe. Als sie am Boden lag und auf sie eingetreten wurde, habe sie die Arme über den Kopf genommen, sonst wäre es wohl schlimmer ausgegangen, vermutet sie. Schrenk berichtet, eine Gruppe von Neonazis habe ihr bereits im November auf einer Görlitzer Montagsdemo Gewalt angedroht. Man werde sie nicht verschonen, nur weil sie eine Frau sei. Schrenk hatte sich an den Gegenprotesten beteiligt. An dem Tag seien andere Aktivisten aus ihrer Gruppe auch von Neonazis zusammengeschlagen worden. Feigen Faschoschweine. Nach dem Anschlag in Magdeburg neue Diskussion über die Sicherheitspolitik. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei sagte der Rheinischen Post, es brauche eine Verschärfung beim Schutz der inneren Sicherheit und der Migrationspolitik. Here we go again. So müsse es endlich eine Vorratsdatenspeicherung geben, um potenzielle Tätern schnell auf die Spur zu kommen. Zitat, das gleiche gilt für Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Sie sind zurzeit die einzige Möglichkeit, um die irreguläre Migration zu stoppen, sagte Frei. Bundesinnenministerin Faeser plädierte dafür, das neue Bundespolizeigesetz, das die Bundespolizei stärken soll, schnell zu beschließen. Zudem warb sie für die biometrische Erkennung von Gesichtern und Stimmen von Terrorverdächtigen, Mördern und Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Kopelke, kritisierte fehlenden Behördenaustausch. Wir sprechen zu wenig bei den Behörden untereinander. Der Datenaustausch ist nicht automatisiert. Der Datenschutz verhindert, dass viel mehr Informationen fließen, sagte Kopelke im Gespräch mit dem TV-Sender Phoenix. Der Bund deutscher Kriminalbeamter mahnte hingegen zur Zurückhaltung. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es noch zu früh, um voreilige Schlüsse zu ziehen oder gar politische Forderungen zu formulieren, erklärte Verbandschef Peglo. Viel wichtiger sei es, dass die laufenden Ermittlungen, Zitat, gründlich und ohne Druck von außen ablaufen könnten. Der FDP-Innenpolitiker Kuhle sprach von einer sehr starken Versäulung in den Behörden. Die Raster der dort passten auf Täter, die bestimmte islamistische, rechtsextreme oder linksextreme Motive haben. Es gebe in den Behörden aber eine Ohnmacht, wie mit Menschen umgegangen werden soll, die über Jahre in wirrer Art und Weise auch Gewaltdrohungen äußerten und etwa unter Verfolgungswahn litten und psychische Probleme haben. Wenn es dann noch so viele unterschiedliche Zuständigkeiten bei den Behörden gäbe, fielen solche Täter durchs Netz. Der Terrorismusforscher Peter Neumann sagte ebenfalls in unserem Programm, in Kategorien wie Rechtsextremist, Linksextremist, Islamist passen Menschen wie der Täter von Magdeburg kaum hinein. Bundesinnenministerin Faeser erklärte, der 50-Jährige habe bei der Tat wie ein islamistischer Terrorist gehandelt, obwohl er ideologisch offenbar ein Islamfeind gewesen sei. Zudem soll der Täter Verschwörungsideologien angehangen, Drogen konsumiert haben sowie psychisch beeinträchtigt gewesen sein. Die grünen Innenpolitiker Kador sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, viele Menschen verfielen in bestimmte Denkmuster und wollten einen bestimmten Typ ausmachen, weil man es eben gewohnt sei, in islamistisch agierenden Kontexten zu denken. Man sei weniger darauf vorbereitet, dass Menschen auch in anderen Spektren radikalisiert und für die Gesellschaft ebenfalls zu einer großen Gefahr werden können. Nach Aussagen zu Magdeburg. CDU-Mann verlässt Partei. Wegen Aussagen zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat der Braunschweiger CDU-Politiker Sven Markus Knorr seine Partei verlassen. Der Ratsherr hat auf der Social-Media-Plattform X unmittelbar nach dem Anschlag am Freitag Verständnis für das Vorgehen des Täters geäußert, teilte die Braunschweiger CDU-Fraktion mit.
What?
Der Kreisvorsitzende Maximilian Pöhler sowie die Fraktionsvorstand forderten Knorr, den Angaben nach am Samstag auf, Partei und Fraktion bis Montagabend zu verlassen. Dem sei Knorr am Sonntag nachgekommen, teilte Fraktionschef Thorsten Köster mit. Zitat, gleichzeitig entschuldigen wir uns für seine nicht hinnehmbare Entgleisung, sagte Köster. Knorr sei im Februar in die CDU eingetreten und so Mitglied der Fraktion geworden. Am Freitagabend raste der Täter Taleb A. mit einem Auto in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Nach Behördenangaben wurden 4 Frauen sowie ein 9-jähriger Junge aus Niedersachsen. Bei dem Anschlag wurden zudem mehr als 200 Menschen verletzt, viele von ihnen schwer.
Also ich habe die Nachricht gelesen und konnte es...
Was?
Vollkommen krass.
Das war's mit den Nachrichten.